Ja, die Predigt wird in zwei Teile sein. Zuerst fange ich mal an, etwas länger, und dann wird auch der Gast aus Ukraine auch auf den Vers eingehen und mal schauen, ob er das Gleiche sagt wie ich. Vielleicht auch nicht. Ja. Also gut aufpassen. Wir haben einen Trägerkreis unserer Gemeinde. Also wir haben zwei Leitungsbehörden in dieser Kirche. Die eine ist der Kirchenvorstand, das ist so offiziell. Die schauen auch ein bisschen, dass hintenrum alles läuft, mit dem Gebäude, Finanzen und so weiter. Und dann gibt es einen Trägerkreis. Das ist die Leitungsbehörde, die für das geistliche Leben, das, was da ein bisschen abgeht, zuständig ist. Und der Trägerkreis tut einmal im Jahr, mit Unterstützung der Mitarbeiter, einen Jahresvers bestimmen. Und der Trägerkreis lädt jetzt vor, dass der Vers da uns ein Jahr lang vor Augen soll gehalten werden. Also in der Gemeinde wird es immer wieder auftauchen. Sehr praktisch, kurz, kann man gut auswendig lernen. Und ich finde auch, es ist ein sehr starker Vers. Habt ihr als Jugendlicher schon mal, als Jugendlicher, als ich ja jugendlich war, habe ich ab und zu gedacht, wow, es wäre schön, Gott würde mir mal bei einer Entscheidung einfach so an die Wand, so wie beim Daniel, oder? Bang, dort steht es und jetzt weiss ich, wo durch. Könnt ihr das auch? Die Sehnsucht, dass mal klar reden zu mir. Jetzt haben wir so etwas an der Wand. Ja, reden ganz klar. Was muss ich tun? Alles in Liebe geschehe bei euch. Alles bei euch geschehe in Liebe. So, oh, ich kann noch nicht auswendig. Alles geschehe in Liebe, wirklich alles. Das finde ich schon noch sehr radikal. Und wir können jetzt überlegen, wo in all dem, was ich tue, kann ich eigentlich immer eine Prise Liebe rein tun. Ich kann mir das immer überlegen, jetzt, wo ich drin stehe, in dieser Beziehung, in dieser Herausforderung, da, wo ich gerade bin, wie könnte ich jetzt das noch mit Liebe würzen, anreichern, so richtig fett machen. Also ein sehr guter Satz, um einfach mitnehmen in den Alltag. Da heisst es, alles geschehe in Liebe und wo? Bei euch. Bei uns. Ich mache auch mit. Ich möchte auch mit gemeint sein, denn als erstes muss ich zu mir dem Jahresvers sagen, cool, stark. So ein Satz steht in meiner Bibel, in unserer Heiligen Schrift. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ich all diese Seiten lese, mache ich eigentlich jeden Tag. Dann habe ich über die mal ein Kapitel gelesen und denke, ja, jetzt habe ich ein Kapitel gelesen. Bleibt fast nichts hängen oder hat mich jetzt nicht so wahnsinnig berührt, aber ich lese es gleich. Und ab und zu kommt so ein Hammersatz, und der langt eigentlich fürs ganze Leben. Eigentlich würde der fürs ganze Leben langen. Ja. Ich bin richtig begeistert, dass ich so eine Bibel darf haben, wo so Sätze drin sind. Ich liebe meine Bibel. Ich liebe den Gott, der mir so Sätze in mein Leben hineinruft. Ich bin begeistert, habe ich glaube ich jetzt schon mal gesagt. Ja. So viel jetzt zu meiner subjektiven Befindlichkeit, zu dem Vers. Ich würde euch jetzt mal ein bisschen reinnehmen, wo der herkommt, der Vers. Da ist irgendein Kontext, der steht in einem Brief, in einem langen Brief, 16 Kapitel, das hat mir, ich habe noch nie so einen langen Brief geschrieben, da muss einiges an Material gewesen sein, um das zu schreiben, und das kommt erst am Schluss, kommt dann der Vers. Man muss sich richtig durchkommen, bis man dort hinten ist. Wer hat den Satz als erstes gelesen? Vorgelesen bekommen? Es sind Christen in Korinth, die Gemeinde, die Paulus gegründet hat und die ihnen jetzt einen ziemlich langen Brief schreibt. Und bevor er diesen Satz schreibt, muss er ein paar schwierige Punkte ansprechen. Paulus ist nicht mehr in Korinth, er ist weitergezogen. Aber die Gemeinde, hey, die gibt es noch. Und die ist ziemlich lebendig. Das findet der Paulus super. Das merkt man am Anfang, wenn er schreibt. Aber die sind doch recht chaotisch unterwegs. Sie streiten miteinander. Also nicht mit anderen, sondern untereinander. So, da. Die streiten miteinander. Sie sind sich nicht einig. Sogar im Gottesdienst haben sie einen unheiligen Eifer aus. Eifrig sind sie, kein Problem. Aber das tut sie zum Teil so richtig stressen gegenseitig und auseinandertreiben. Sie bilden Parteien. Korinther machen also nicht so eine gute Falle. Paulus spricht das direkt und ungeniert an. Das hat auch mit Liebe zu tun. Das Feedback geben. Wenn wirklich so, so wirkt er. Er hält nicht mehr Kritik zurück. Und das ist dann der mittlere, eher unangenehme Teil vom Brief. Und der ist ziemlich lang. Da möchte ich nicht in den Hut der Korinther stecken. Aber dem Paulus geht es nicht darum, die Korinther fertig zu machen. Er schreibt nicht, um ihnen zu sagen, hey, ihr seid völlig daneben. Er ist nicht mit ihnen fertig. Seine Liebe zu ihnen ist noch nicht fertig. Hört mal, wie er am Anfang vom Brief auf die Korinther zugeht. 1. Korinther 1. Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu und der Bruder Sosthenes an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, berufen als Heilige mit allen, die den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, überall anrufen, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er bezeichnet sie als Heilige. Heilig, weil sie von Gott berührt worden sind. Ich danke Gott jederzeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde. Dass ihr an allem reich geworden seid, in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis, denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn, wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres Herrn. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Tönt doch gut, oder? Also so wird man gerne angesprochen. Und jetzt geht es gleich weiter. Ich ermahne euch, Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, seid alle einmütig. Duldet keine Spaltungen unter euch. Seid ganz eines Sinnes und einer Meinung. Es wurde mir nämlich von den Leuten der Chloe berichtet, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Ich halte zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, ich zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Wurde doch Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Also schon da merken wir, irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin. Es ist beides da. Berufen, sie sind gemeint, sie stellen jetzt den Leib von Christus dar. Aber irgendwie sind sie im Streit. Wenn Paulus an seine Gemeinde in Korinth denkt und für sie betet, ist ihm Dankbarkeit zuvorderst. Wow, die haben da einen Weg angefangen. Da ist etwas Gesegnetes entstanden. Die Leute sind reich beschenkt, weil sie mit Jesus Christus unterwegs sind. Das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit drängt sich aber auch schon im Briefanfang. Es gibt Gruppierungen, die gegeneinander antreten. Und was der Paulus dazu denkt, kommt auch schon dem Briefanfang zum Ausdruck. Nämlich, geht es noch? Geht es eigentlich noch? Was machen die da? Und dann kämpft er eindringlich darum, dass die Streithänder zur Vernunft kommen. Gründlich schafft er ein Thema nach dem anderen ab. Themen, die sie ihm aufzwingen. Man sagt, nee, wir haben das und das und das und das. Wie sollen wir es durch verhalten? Geduldig geht er auf ihre Fragen ein. Wie gehen wir mit unseren Enthusiasten im Gottesdienst um? Die halten sich an keine Regeln. Die fühlen sich so frei vor Gott. Das ist richtig lästig. Oder was machen wir mit dem Mann, der seinem Vater die Frau ausgespannt hat? Und wie halten wir es mit der Prostitution? Dürfen wir jetzt alles? Sind wir so frei? Oder dürfen wir fast nichts mehr? Sollen wir unsere Rechtshändel von weltlichen Gericht beurteilen lassen? Und schon diese Frage ist verräterisch. Stellt euch vor, die gehen mit Anwälten aufeinander los. Was ist denn das für eine Gemeinde? All diese Themen beschäftigen die Korinther. Und Paulus nimmt das auf. Der Brief ist seelsorgerlich. Er kämpft um sie. Er ist eine Anwendung vom Evangelium in einer ganz konkreten Situation dort in Korinth. Und so ist es halt. Das Evangelium wird immer angewendet in einer konkreten Situation. Am Schluss dann, sozusagen im Abspann vom Brief, im PS, fasst er zusammen, um was es ihm bei all diesen Fallbesprechungen, die ihm jetzt nicht zuerst sind, zuvorderst sind, das ist auch mühsam, man muss alles ein bisschen werben, dass er das zurückfindet. Am Schluss sagt er im PS, um was es ihm im Grund geht. Und das hören wir jetzt auch noch. 1. Korinther 16, am Schluss, Vers 13 und 14. Schreibt er ihnen, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist seine Zusammenfassung. Ich möchte euch für heute nur zwei Gedankenanstöße geben. Erstens, Mit dem Jahresvers kommt ein Befehl auf uns zu. Ist dir aufgefallen? Das könnte stressig werden. Und da kommt einer und sagt, hey, es soll etwas passieren da. Befehlsform. Aber Obacht, da steht nicht, macht etwas. Tönt endlich mal ein bisschen christlich. Macht etwas Christliches. Macht gute Werke, sind fleissig. Nein, tappt nicht in die Falle. Lasst euch von diesem Vers nicht stressen oder ein schlechtes Gewissen machen. Es geht da nicht darum, endlich einmal etwas Liebes oder Rechts zu machen. Sondern das, was du tust, das, was du immer, du tust immer etwas im Leben. Das, was du tust, dort, wo du drin bist, mach das in Liebe. Also färb dein Tun in Liebe. Nicht, mach jetzt noch mehr. Und wenn es nicht in Liebe geschieht, wenn das, was du tun sollst, nicht in Liebe passieren kann, weil du die nicht hast, dann mach es nicht. So habe ich studiert im Fall. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Ich habe Theologie studiert und gewusst, ich studiere nur das, was ich liebe. Aber ich bin so gerne durchgekommen. Es bleibt auch besser im Hirn heben. Das kennt ihr auch, oder? Das, was man motiviert lernt, das, was man liebt, das bleibt besser drin. Das muss man nur einmal anschauen, nicht siebenmal. Ein paar Abschnitte vorher schreibt der Paulus der Korinther, und mit dem tue ich jetzt das belegen. Er sagt nicht, stresset jetzt umeinander. Tun jetzt so ganz viel Liebe. Sondern er sagt, tun das, was er tut, in Liebe. Wenn ich einen so starken Glauben hätte, um Berge zu versetzen, hätte aber die Liebe nicht, wenn ich es mache, wäre ich nichts. Auch wenn ich meinen ganzen Besitz spenden und mein Leben hingeben würde, aber das alles ohne Liebe, dann würde es nichts bringen. Und das ist in dem Vers auch drin. Darum soll alles, was ich mache, in Liebe geschehen. Da mit unserem Jahresvers, am Schluss vom Brief, fasst Paulus das sogenannte Hohelied von der Liebe in einem kurzen, knackigen Satz zusammen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, sonst hat es keine Kraft. Und jetzt ist euch aufgefallen, ich sage es noch einmal, der Jahresvers will also nicht in uns die Frage provozieren, was soll ich tun? Das ist eine ethische Frage, oder? Was soll ich machen? Sondern vielmehr, wie kann ich Liebe in meinem Tun? Dort, wo ich drin bin. Wie kann ich dort drin Liebe umsetzen? Das kann ich im Alltag relativ einfach immer wieder überlegen, wo ich bin, oder? Wie könnte ich jetzt da das mal anders machen mit Liebe? Ich muss mich ein bisschen überlegen und dann mache ich das. Die Frage entschleunigt mich. Um die Frage zu beantworten, immer wieder zu beantworten, benötige ich das, was Paulus im Vers, vor dem Jahresvers, mit vier Stichworten beschreibt. Wie kann ich lieben? Ja, seid wachsam. Heute würde man vielleicht achtsam sagen. Geht mit offenen Augen durchs Leben. Und dann braucht es Gottvertrauen. Liebe ist auch ein gefährliches Geschäft. Es braucht Mut und innere Stärke, denn mit Liebe machen wir uns verletzlich. Und Liebe ist engagiert. Und darum kann es sein, dass wenn ich einem in Liebe sage, du wirkst so und so, dass es vielleicht nicht ankommt. Oder das Liebe nicht zurückkommt. Man kann es lernen aus der Liebe. Der zweite Gedankenanstoss ist mir vielleicht aufgefallen. Ich habe gelesen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und da steht etwas anderes. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das kann ein Detail sein, aber ich finde es noch interessant, dass der Trägerkreis entschieden hat, wir nehmen die kürzere Version. Das ist näher beim Griechischen. Dort steht alles bei euch, in Liebe soll es geschehen. Man kann es natürlich schon auch, alles was ihr tut, weil die meisten Übersetzungen machen das so. Wenn ihr euch schaut, sehr wahrscheinlich, wenn ihr keine Elberfelder habt, dann würde das sehr wahrscheinlich alles was ihr tut heissen. Um ein bisschen sagen, ja, dort wo wir drin sind, oder? Sie haben versucht, den Text ein bisschen plastisch zu machen, konkret. Aber stellt euch vor, wenn man jetzt das was ihr tut nicht lesen, dann ist wirklich alles, auch das, was ich nicht tue, in Liebe. Warte mal, wie geht das? Mein Nichtstun soll in Liebe geschehen. Aus Liebe zu mir tue ich ab und zu nichts. Das hat mit Liebe zu tun. Um zur Ruhe zu kommen. Um zu verdauen, was uns das Leben, was uns Gott beschert. An Schwierigem und an Gutem. Baue den Satz in eurem Leben ein. Aus Liebe zu mir tue ich jetzt mal nichts. Es gibt einen anderen Grund fürs Nichtstun. Er hat mit Demut zu tun. Ab und zu ist es gut zu sagen, ja, ich kann jetzt da wirklich auch nichts richten. Ich bin nicht Superman. Muss es auch nicht sein. Ich muss erst mal in mich gehen. Ich will zuerst beten. Ich will mich besinnen. Den Kopf von Gott wieder klar bekommen. Ihn um Hilfe bitten. Ihn um Liebe bitten. Denn die Liebe, die hier gelebt werden soll, das ist seine Liebe. Die ist viel stärker als meine. Das ist die, die er in mich hineingibt, damit ich sie weitergebe. Ja, alles, auch was in mir abgeht, all die Gedanken, die ich da drin habe, mit denen ich mich vielleicht auch ein bisschen zerfleischen und klein mache, all das, was in mir abgeht, soll in Liebe passieren. Da drin soll auch Liebe sein. Ich begegne mir in Liebe und gebe Gott damit recht, mich kann man lieben. Er hat es bewiesen, dass man mich lieben kann. Und darum will ich ihm das nachmachen. Alles in Liebe heisst auch da drin. So. Jetzt habe ich zwei kurze Gedankenanstöße gesagt. Ich habe Sascha gebeten, uns auch seine Gedanken zu dem Vers zu teilen. Ja, komm mal vor. Ich habe ihm ein bisschen Zeitbeschränkung eingegeben. Und er hat sich heute Morgen einen super Akt reingehalten. Das ist gut. Was heisst alles in Liebe, wenn du in einem Land lebst, das sich im Krieg befindet?
Hallo zusammen, liebe Thomaskirche.
Ich bin
das dritte Mal, dass ich hier bei euch bin.
Und ich
bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf.
Да, и хотел сказать огромное спасибо за то, что есть возможность сейчас говорить.
Und danke für die Möglichkeit, dass ich hier etwas über den Vers erzählen darf.
Мы в нашей церкви часто говорим о любви, потому что да, такой контекст сейчас у нас в Украине, в Одессе, что ну, приходится об этом говорить.
Ja, bei uns in der Gemeinde in Odessa wird sehr oft über die Liebe geredet. Ja, das ist in unserem Kontext auch sehr ein wichtiges Thema.
И тему любви мы часто поднимаем, и мы тоже этот стих несколько раз рассматривали с нашей командой.
Wir reden sehr oft eben über die Liebe und wir haben auch den Vers, den ihr hier habt als Jahresvers, oft angeschaut in unserem Team.
Как мне видится, да, Павел, он говорит в самом конце эти стихи, и как искусный оратор, Павел, он всегда в самом конце оставляет вещи, которые очень важны, которые как красная линия, как итог самого послания.
Мы видим, что der Apostel Paulus do über die Liebe ganz am Schluss im Brief von der Liebe redet. Und oft beim Paulus ist das so, dass wirklich am Ende von seinen Briefen das Allerwichtigste nochmal zusammenfasst.
И он здесь подводит итог того, что он говорил в 13 главе, как манифест любви.
Und in all seinen Briefen redet etwa
13 Chapter.
Ja, im ganzen 13. Kapitel redet ja über die Liebe.
Да, но перед этим стихом, который мы сегодня разбираем, Павел говорит еще о некотором вызове, который стоит перед нами, перед церковью.
Genau, und da redet einfach auch nochmal darüber, eben, wie wir die Liebe untereinander leben können.
И этот вызов, он проявляется вот в трех вещах, которые написаны в предыдущем стихе. Первый призыв – это бодрствовать, призыв бодрствовать.
Und gibt uns da auch wie drei Aufforderungen. Und das erste ist eben, seid wachsam, seid wach.
Это интересный призыв, и в нем, как мне видится, прямое послание такое, не быть сонными, не быть сегодня в состоянии сна, не находиться в нем.
Ja, und will damit sagen, eben, seid nicht schläfrig, seid wachsam, habt offene Augen.
И как и Коринфская церковь в то время, так и наша церковь в сегодняшнее время, она может переживать разные времена. Это могут быть опасности, это могут быть сложности, это могут быть угрозы, и это могут быть страдания.
Und wie in seiner Zeit auch, sind Kirchen durch ganz viel durchgegangen und das ist heute bei uns auch so. Wir gehen durch viele Gefahren durch viele Herausforderungen durch viele Leiden durch.
И да, поэтому Павел, он говорит простые слова, бодрствовать, то есть не спать, не дремлять, как
Und er sagt es darum einfach ganz einfach, eben, es ist nicht Zeit zum Schlafen, es ist nicht Zeit zum Schläfrig sein.
И это как и хороший призыв, так и хороший такой показатель того, кому мы доверяем, на кого мы полагаемся, на свои силы или все-таки мы полагаемся на Господа.
Und das heißt auch wieder, also die Aufforderung, wir sollen vertrauen auf den Herr, also auf wohin schauen wir, ja, dass wir auf den Herr schauen sollen.
Да, я об этом говорил сам Иисус своим ученикам. Бодрствуйте и молитесь.
Und Jesus hat das ja auch gesagt. Er hat gesagt, wachet und betet.
Второй призыв – стойте в вере. Для нас он особенно важный, и мы о нем часто говорим.
Die zweite Aufforderung, die Paulus macht, geht den Glauben. Über das reden wir natürlich auch sehr oft.
И интересно, что в этом призыве мы призваны не только стоять в вере, да, мы в этом призыве мы видим, что благодаря вере, в принципе, мы можем стоять как
Und interessant ist, dass dort nicht nur sagt, seid standhaft im Glauben, aber gleichzeitig sagt auch, dass wir dank dem Glauben können standhaft sein.
И сегодня мы более четко понимаем слова Христа, когда он говорил неоднократно: «Вера твоя спасла тебя». И на протяжении последних двух лет мы четко видели, что именно вера, она спасала нас, и вера спасает нас.
Und für uns in unserem Kontext ist das Wort vom Herr ganz besonders wichtig für uns, wo er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Und in den letzten zwei Jahren haben wir das wirklich erlebt, dass wir dank dem Glauben leben.
И благодаря самой вере, даже сегодня, когда сгущается тьма, когда нависает мрак, благодаря вере в Иисуса и полагаясь на Него, мы сегодня можем крепко стоять в вере.
Und für uns, es ist auch so, dass der Glaube, dass es nicht unser Verdienst ist, dass wir da sind, sondern es liegt eigentlich in der Natur vom Glauben, dass es nicht von uns abhängt.
Третий призыв – быть мужественным и смелым, мужественным и сильным.
Die dritte Aufforderung, die Paulus macht, ist, seid mutig und stark.
И может казаться, что здесь говорится о человеческом геройстве или о каком-то таком проявлении качества сильного человека, но здесь Павел говорит немного больше.
Und auf den ersten Blick könnte es so aussehen, als geht es da menschliche Taten, Heldentum, eben sich aus menschlicher Sicht stark darzustellen.
Здесь как я вижу, Павел обращается к общине верующих людей, к общине Иисуса, и он призывает нас сегодня, и мы об этом часто говорим, не к боязливости, да, или какой-то излишней осторожности. Он призывает нас, сейчас скажу о чем. Да.
Und, aber der Paulus möchte da eigentlich sagen, wir sollten nicht von uns selber aus Stärke zeigen, sondern dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben sollen und wir sollen dort nicht ängstlich sein, sondern auf unseren Erlöser schauen.
Он призывает нас сегодня быть сильными и мужественными, и Бог нас сегодня призывает быть светом этому миру, быть той надеждой этому миру.
Und er sagt uns, wir sollen stark sein im Glauben, wir sollen Mut haben, wir sollen ein Licht sein für die Welt, wir sollen eine Hoffnung sein für die Welt.
И далее Павел говорит о нашем стихе, 1 Коринфянам 16, глава 14 стих, что все, что мы не делаем, пусть это все происходит с любовью.
Und dann sagt er dann der Paulus in unserem Jahresvers, dass alles, was wir tun, alles, was passiert, soll in Liebe passieren.
И, наверное, здесь нет никаких противоречий. И, наверное, когда мы становимся чуть более старшими, чуть больше понятно, что проявление любви – это всегда проявление простых, понятных, конкретных действий.
Und wir können sagen, also je älter wir werden, vielleicht desto eher versteht man das auch, dass eigentlich Liebe bedeutet, in ganz einfachen, konkreten, täglichen Sachen eben Liebe zu leben.
И эти простые действия мы называем добродетелями.
Und eben die einfachen, guten Taten, eben das sind so Tugenden.
И эти добродетели, они по-настоящему имеют силу Христа только тогда, когда эти добродетели мы делаем с любовью.
Und die Tugenden, die haben nur die Kraft von Christus, wenn wir sie mit Liebe ausführen.
И да, завершая, Павел говорит, и он призывает к той любви, которая жертвенная, к той любви, которая участвует в жизнях других людей.
Und was ist die Liebe? Das ist eine Liebe, wo wirklich, wo eine Selbsthingabe auch erfordert und wo Anteil nimmt am Leben von anderen.
Ja. И как мы видим, это личный призыв и призыв самой церкви, что мы можем быть той церковью, мы можем быть теми людьми, и мы об этом говорим постоянно, которые стоят в вере, которые бодрствуют и которые мужественные. Если мы имеем эту любовь, о которой сейчас говорит Павел.
Und wir glauben, wenn wir das haben, wenn wir wachsam sind, wenn wir mutig sind und stark sind und Glauben haben, dann können wir die Kirche sein, die Liebe von Jesus Christus zeigt.